Den Text, den kennt ihr sicher alle, ihr kennt auch die Geschichte von Nehemia, da bin ich ganz sicher. Ich habe gedacht, ich möchte nicht allzu sehr auf das, was der Nehemia, also nur um die Geschichte herum reden, sondern ich möchte euch ein bisschen reinnehmen in so Situationen, die wir selber erleben. Ich gebe nochmals einfach ein Zeichen, wenn ihr wieder weitermachen könnt mit den Dingen. Ich habe 2018, das weiss ich jetzt noch genau, weil ich dann das Bild gemalt habe, habe ich mal eine Predigt gehört von Johannes Hartl, die mich sehr angesprochen hat. Er hat von dem äußeren und vom inneren Mensch geredet. Vom äußeren und vom inneren Leben. Und er hat davon gehabt, was alles von außen auf uns hineinkommt und was alles in uns hinein passieren darf. Oder was auch passiert, wenn von außen her alles hineinkommt. Das ganz normale Leben als Christ, als Arbeitnehmer, als Evangelist, als Gebetsanbieter für Menschen, als Familienvater, als Familienmutter, als Freund und Freundin, ist immer wieder angegriffen von außen, wird immer wieder, wir werden beschäftigt mit Sachen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Es wird Kraft und Zeit beansprucht, die wir gar nicht hätten oder auch nicht wollen, die Kraft beanspruchen. Und ich möchte jetzt einfach mit euch zusammen euch bitten, dass ihr euch mal selber ein paar Gedanken macht und dann das in Stichwort mir sagt. Was empfindet ihr, was euch von außen her angreift, wo ihr sagt, das habe ich keinen Einfluss mehr? Und ich schreibe dann einfach ein bisschen auf. Und dann nachher können wir das ein bisschen da behalten. Wir sehen, das sind Angriffe. Tönt einfach mal von euch sagen, was empfindet ihr, wo habt ihr Angriff? Wenn wir noch weiter machen würden, würden wir wahrscheinlich etwa 3 von diesen Zetteln auffüllen können. Aber es sind so ein bisschen Sachen, wo jetzt gerade so ein bisschen gekommen sind, wo ich denke, das ist wichtig, dass wir das im Hintergrund haben. Das sind Sachen, die uns von außen wirklich angreifen können. Predigt von Johannes Hartl hat mich damals sehr angesprochen, weil ich gemerkt habe, er hat dann sehr auf den inneren Mensch hat er geredet. Also nachher hat er den Fokus darauf gelegt. Er hat den inneren Mensch als inneren Garten beschrieben. Und dann habe ich probiert, den inneren Garten, wie ich mich am wohlsten würde finden, habe ich probiert, mal da zu zeichnen. Das ist so wie ein Rückzugsort, wo man braucht, damit man all das, was von außen kommt, man kann gut handeln. Wir wissen auch, dass das, was von außen kommt, oft in unser Inneres einen ganz grossen Einfluss hat. Und wir werden jetzt werde ich euch jetzt ein bisschen zeigen, wie das auch passiert ist bei Nehemia, wie das hätte können, einen Einfluss haben auf ihn und auf das, was er gemacht hat. Die Geschichte vom Mauerbau in Jerusalem erinnert mich sehr, dass man eben angegriffen wird und dass man einen Ort braucht, wo man Frieden finden kann. Und da werden wir miteinander das anschauen. Sie haben einen Mauer gebaut zum Schutz, das hat der Es vorher schon angetönt. Und das hat wahrscheinlich nicht nur die in Jerusalem gemacht, sondern das haben alle Völker ja gebraucht. Alle anderen haben ja auch so eine Schutzmauer um ihre Städte gemacht. Aber bei ihnen war es so, dass sie eigentlich, weil die Mauer kaputt war, sind sie eigentlich schutzlos gewesen. Die Juden, die noch in der Stadt gewohnt haben, die sind schutzlos gewesen. Und ich habe mir dann das ein bisschen vorgestellt, wie denn das ist für mich, wie wäre das jetzt, wann bin ich schutzlos? Und dann habe ich gedacht, wenn ich meinen Wohnungsschlüssel verliere und ich habe keinen Reserveschlüssel mehr, dann muss ich den zuerst nachmachen lassen. Das heisst, ich werde in der Nacht schutzlos sein. Ich gehe ins Bett und werde unruhig schlafen, weil ich denke, jeder kann von der Straße einfach direkt in unser Haus laufen. Klar wisst ihr das nicht, dass ich den Schlüssel verloren habe, aber da bei den Juden haben die Völker haben gewusst, die Mauer steht nicht. Also die Juden haben sicher nicht sicher geschlafen. Die haben sind sicher unruhig in den Schlaf hineingegangen. Und sie haben gewusst, irgendwann können die einfach reinlaufen, die können wieder unsere Menschen töten, unsere Kinder klauen, unser Futter und unsere Vorräte. Und das ist die Schutzlosigkeit. Es gibt zwei verschiedene Arten von Angriff, die ich ein bisschen rausgeholt habe, die ich auch gesehen habe in diesem Text. Der eine ist der Angriff von außen. Das sind der Sanballat und der Tobia, der Araber, der Ammoniter, Aschoditer. Das sind Völker zu ringelum. Das sind eben diese Sachen. Das ist das, was von außen kommt, wo sie gesehen haben, es hat Lücken in diesen Mauern und sie wollen jetzt anfangen, diese Lücken zu bauen. Und ich finde es auch schön, in der Luther-Übersetzung, die wir gelesen haben, dass sie verrückt gewesen sind, weil sie gemerkt haben, dass die Wunden angefangen haben zu heilen. Also das ist super schön ausgedrückt, weil wir merken ja auch, dass wir manchmal so Sachen haben, die uns beschäftigen. Und die Wunden möchten wir gerne, dass die dann geschlossen werden. Wenn schwierige Lebenssituationen sind, wo wir vielleicht mit Menschen ganz schwierig haben, dann gehen wir in die Seelsorge und dann probieren wir, dass wir Vergebung aussprechen können, diesen Menschen. Dann merken wir, dass wir heil werden. Und dann kommen wieder neue Angriffe raus, die wir bewältigen müssen. Und es gibt so ausweglose und notvolle Situationen und Lebenssituationen und Stresssituationen, wo wir einfach immer wieder drangehen müssen. Es ist, wie wenn der Teufel sich dann aufmacht, so wie die Völker jetzt kommen wollen und dann die heilenden Wunden wirklich wieder schliessen. Und dort wissen wir, dass wir Gottes Hilfe in Anspruch nehmen dürfen. Wir dürfen uns eben in den inneren Garten zurückziehen. Wir dürfen dort auf die Gartenbank sitzen und bei Jesus wie Kraft holen, dass wir das alles handeln können und dass wir auch Antworten bekommen auf Fragen, die wir haben, wenn wir sein Wort lesen. Und das hat der Nehemia gemacht. Er hat seinen Leuten gesagt, sitzt auf der Gartenbank. Natürlich nicht so, aber er hat ihnen gesagt, wir beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Tag und Nacht bei Jesus andocken, Tag und Nacht bei ihm gehen, Hilfe holen. Das dürfen wir. Ist gut. Dann gibt es aber auch eben Angriffe, die nicht von außen oder von Feinden kommen, sondern manchmal kommen auch Angriffe von Geschwistern. Wenn wir eine Lebenssituation haben, wo wir merken, dass sie schwierig sind, dann kann es sein, dass jemand kommt und sagt, weißt du was, willst du wirklich weitermachen in dieser Situation, wo du jetzt bist? Bist du sicher, dass es du schaffst? Wäre es nicht einfacher, wenn du aufgeben würdest? Zum Beispiel wäre es nicht einfacher, du würdest dich scheiden lassen. Oder meinst du nicht, es wäre einfacher, würdest du eine andere Arbeitsstelle suchen? Du musst dir das doch nicht bieten lassen. Oder dann so gut gemeinte Ratschläge, ja weißt du, den Glauben kannst du auch ein bisschen im Verborgenen leben. Du musst nicht so den Leuten erzählen. Dann wirst du auch nicht ausgelacht und nicht demütigt. Der Nehemia hat auch so einen Spruch müssen von sich oder von seinen Leuten hören. Er hat eben das, was er lesen könnte. Und das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und da ist zu viel Schutt. Wir schaffen es nicht, an der Mauer zu bauen. Und das ist so ein Entmutigung. Und manchmal müssen wir wirklich wieder in den Garten gehen und sagen, wir brauchen die Ermutigung von dir, Jesus. Weil das, was da ausgesprochen wird, will ich ja eigentlich nicht. Wir spüren ja oft durch den Heiligen Geist in uns hinein, was eigentlich wäre und was richtig wäre. Und was wir eigentlich können. Darum finde ich es wichtig, dass wir uns mit Gleichgesinnten umgehen. Kannst du weitermachen? Mit Gleichgesinnten umgehen bedeutet, dass wir Menschen suchen, die mit uns unsere Hoffnung teilen. Die unseren Durchhaltewillen stärken, die unsere Kämpfe teilen, die mit uns beten, die uns ermutigen, zu sagen, hey, du musst nicht aufgeben. Und so viel, es gibt so Menschen, gibt es wirklich um uns herum. Ich glaube, wir müssen die einfach suchen. Wir müssen uns mit ihnen verbinden und verbünden und uns immer wieder ermutigen lassen. Und wir können von ihnen lernen. Und der Nehemia hat auch solche Menschen bei sich. Und ich finde es da spannend, wie sie ihn unterstützt haben. Nicht nur einmal. Also und die Juden, die nachher bei ihnen wohnten, kamen und uns wohl zehnmal sagten von all den Plänen, die sie gegen uns ersannen. Also die sind nicht nur einmal gekommen und haben gesagt, hey, sondern sie sind gekommen und ich könnte mir noch vorstellen, dass sie eben gesagt haben, hey, weißt du was, schau gut her und tu widerstehen. Und behalte dein Ziel vor Augen. Gib nicht auf. Macht weiter. Ermutiger sind wahre Perlen in unserem Leben. Und die müssen wir einfach immer wieder packen, die müssen wir behalten, wenn wir merken, das ist eine ermutigende Person für mich. Wenn sie uns ermutigen, dann bewirken, dass wir auch andere wieder ermutigen können. Und das finde ich super. Ich meine, der Nehemia hat ja dann das können. Er hat quasi wie ihnen gesagt, hey, wir machen weiter. Und wenn die wiedergekommen sind, haben sie gesagt, hey, sie planen immer noch Angriff, schauen. Wenn wir selber ermutigt sind, können wir bewirken, dass andere ermutigt werden. Also der Nehemia hat seine Leute auch ermutigt. Und dann tun wir auch gute Entscheidungen fällen. Ich glaube, das ist wichtig. Schlechte Entscheidungen fällen wir dann, wenn wir uns so beeinflussen von dem, was da so von außen kommt. Aber gute Entscheidungen fällen wir, wenn wir wissen, wir sind geleitet von Menschen, die ermutiger sind, und wir sind geleitet vom Heiligen Geist. Also da haben wir den Text von Nehemia, was er dann gemacht hat. Das haben wir vorher schon gelesen. Und ich habe da den Vers 9 rausgenommen aus dem ganzen Text, weil ich glaube, das ist etwas, wo ich auch finde, hey, das hat Auswirkungen auch auf die Aussenwelt, auf das, was uns beeinflussen will. Wir meinen immer, dass das, was da aussen ist, und wo es Schwierigkeiten macht, dass das uns fest beeinflusst. Aber ich kann euch sagen, es ist auch umgekehrt. Wenn wir merken, wir haben ein Happy bei Jesus, wir haben Antworten von ihm bei Jesus, dann können wir das gegen außen beeinflussen. Und dann müssen wir uns nicht mehr so beeinflussen lassen von da. Und da merken wir, dass eben ihre Feinde dann quasi gemerkt haben, ups, die haben jetzt tatsächlich etwas gemacht. Die haben gemerkt, dass wir kommen wollen. Und sie haben wieder aufgeben. Also es hat garantiert Auswirkungen. Ich habe euch vor ein paar Wochen mal erzählt, in einem kleinen Zeugnis, dass ich eine Antwort gebraucht habe von Gott wegen der Brocke, die ich arbeite. Weil ich gemerkt habe, ich hatte so Kämpfe gehabt, weil ich das Gefühl hatte, die wollen jetzt einfach meine 6 Tage von der Woche, über die wollen sie jetzt einfach bestimmen. Und ich habe so daheim gefuttert. Und 2 Tage später habe ich gemerkt, ich muss ja nicht immer mit denen futtern, die ja sowieso nicht da sind. Ich muss mal mit Jesus darüber reden. Dann habe ich wirklich ihn gefragt, was soll ich machen? Soll ich künden? Und dann ist gekommen, ich kann dir die Arbeitsstelle geben. Dann habe ich gewusst, das ist so eine klare Ansage von ihm. Und dann hat er mir noch 2 Bibelvers gegeben, wo ich gemerkt habe, ich muss einfach ihm alles abgeben. Ich muss nicht selber kämpfen. Und dann habe ich das gemacht und ich muss euch heute sagen, so wie ich jetzt arbeite und so wie ich auch meine Freitage kann sagen, dort muss ich unbedingt frei haben, ist für mich ein Geschenk. Ich bin nicht mehr 2,5 Tage am Stück am Arbeiten, sondern ich bin 4,5 Tage am Arbeiten. Und ich merke, dass mir das viel besser geht. Vom Körper her, es ist viel einfacher. Und ich habe wieder gemerkt, ich muss viel schneller da auf das Bänkchen sitzen bei Jesus. Und viel schneller ihn fragen. Er gibt deutliche Antworten und er hilft mir, um das umzusetzen, was er sagt. Der Kampf kostet etwas. Und das sehen wir auch beim Nehemia. Er hat wirklich alles gegeben. Also er hat Tag und Nacht eine Wache aufgestellt und er war garantiert auch dort gewesen. Und er sagt, wir haben unsere Kleider nicht mehr abgezogen, bis die Mauer gestanden ist, bis wir unser Ziel erreicht haben. Das kostet etwas. Niemand verspricht uns, dass das Leben einfach ist. Das, was da ist, was wir aufgeschrieben haben, das wird bleiben, das wird immer wieder kommen. Und wir wissen, dass es ja noch viel schwieriger wird mit ganz vielen Sachen. Ich bin beim Rees seiner Schwägerin in Sattelboden gewesen. Wir haben ganz kurz geredet, wirklich nicht viel Zeit gehabt. Und dann hat sie gesagt, sie hat eine Lehrerin, eine Kollegin, die ein Mädchen in der Schule hat, die gesagt hat, von heute an will ich nicht mehr ein Mädchen sein, ich will ein Bub sein. Ich heisse von heute an Andreas. Und sie hat, das sind so Sachen, wo man merkt, hey, das Leben wird wirklich nur noch komplizierter. Wie machen wir das jetzt? Wie gehen wir mit dem um, mit ganz vielen Sachen? Und das glaube ich einfach, dass wir uns bewusst sein müssen, dass das Leben von außen bleibt. Und es wird schwieriger. Aber dass Jesus bei uns im Inneren zu uns redet und uns Kraft verspricht und uns Weisheit verspricht, das ist noch viel, viel stärker. Es gibt ja den Vers, ihr kennt den sicher, der, der in uns lebt, ist stärker als der, der außen in der Welt lebt. Also Gott in uns ist stärker in allem innen. Und das dürfen wir wie behalten. Es kostet uns ganz viel. Aber wir wissen, wir sind mit dem Stärkeren verbunden. Und jetzt möchte ich mit euch schnell einfach noch, das ist so ein bisschen von dem, was der Nehemia erlebt hat, und wo ich glaube, das werden wir immer wieder auch erleben selber. Ich möchte aber gerne noch ein bisschen auf die Gartenbank mit euch sitzen. Einfach einen Moment auf dieser Gartenbank Platz nehmen. Genau, und du tust einfach eins nach dem anderen, ich tue dir dann sagen. Wir möchten gerne, dass das Innere in uns innen unser Äußeres beeinflusst. Und das können wir erreichen, wenn wir auf dieser Gartenbank bei Jesus Platz nehmen, in unserem Inneren. Und wir möchten das verhindern, dass das Aussen, das von außen uns zu fest beeinflusst, sondern dass wir Beeinflusser sein können mit dem, was in uns innen passiert. Ist gut? Wir können Frieden empfangen. Und das, glaube ich, das ist etwas sehr Zentrales. Kannst noch eins weiter? Gottes Reich ist in uns inne. Es heißt im Römer 14, Vers 17, denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken. Es geht nicht ums Äußere, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das, was in uns innen darf passieren und was in uns innen darf wachsen und stark werden, das ist der Frieden und die Zufriedenheit. Egal, wie das da außen ist. Da bei Jesus dürfen wir erleben, dass sein Frieden viel grösser ist als alles andere auf dieser Welt. Und kannst du eins weiter? Das ist auch eine Aufforderung, die wir im Psalm 34, Vers 15 lesen können. Das heisst nämlich, suche den Frieden, weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Das ist nicht einfach nur, ich lebe jetzt in den Tag hinein und ich lasse mich ein bisschen von dem berieseln und so, sondern wirklich den Frieden suchen auf dieser Gartenbank. Das können wir nur, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen. Und das heisst, im Gespräch bleiben, bei ihm mal alles abladen, hören, was er sagt, wenn wir sein Wort lesen, dann können wir immer wieder wirklich seine Ratschläge über, die wir brauchen. Aber wir müssen suchen. Es geht nicht anders. Wir werden das nicht anders handeln können. Es gibt, auf Hebräisch gibt es so eine Begrüßung. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Das heisst Maxlom Cha. Und das bedeutet, also wenn die sich begrüßen, sagen sie das. Und das heisst eigentlich nicht, wie geht es dir, sondern das heisst, wie ist dein Frieden? Also noch mehr als nur, wie geht es dir? Sondern wie ist das Innere? Wie ist dein Frieden in dir inne? Im Jeremia 29 steht eigentlich das Gleiche, was der Nehemia jetzt erreichen mit dem Murbau. Er sagt, dort heisst nämlich, sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden finden. Da innen, im Garten, innerhalb von der Stadtmauer, dort werdet ihr Frieden finden. Gut, eins weiter. Wir merken auch, dass wir diesen Sachen hier Grenzen setzen müssen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das uns bewusst werden. Überlegen, was raubt mir im Moment den Frieden, der eigentlich Gott uns verspricht in unserem Inneren. wenn es uns Süssere lähmt, dann ist es meine Verantwortung, dass ich Grenzen setze. Und ich möchte gern, hast du die Bibel gerade da? Sorry, ich kann das eigentlich noch will, dir sagen. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Ist einer von denen, sind ein paar die Vers, wo ich muss sagen, das hat mich schon ganz fest geschüttelt, weil ich gemerkt habe, ich habe immer das Gefühl, ja, Gott wird dann schon. Aber die Vers tun eigentlich noch mehr aussprechen, was wir sollen machen. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5.
Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. So dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus.
Genau. Also da heisst eigentlich, wir sollen unsere Gedanken gefangen nehmen. Wenn wir merken, dass das da unsere Gedanken beeinflusst, dass, wo ich 2 Tage gefeitet habe, daheim, dort habe ich nicht meine Gedanken gefangen genommen, sondern dort habe ich gefunden, jetzt muss ich mal ein bisschen fighten daheim und sagen, was ich denke. Die Leute sind nicht da gewesen, ich habe ständig mit ihnen geredet. Aber Gedanken gefangen nehmen heisst, in dem Moment, okay, Jesus, jetzt entscheide ich mich, dass ich zu dir komme, dass ich es dir sage, dass ich entscheide mich, dass ich mir von dir etwas sagen lasse in dieser Situation. Und Gedanken gefangen nehmen heisst auch, wenn uns das da von außen zu fest beeinflusst, immer wieder sagen, was sagt Gott? Wie ist Gott? Was meint er in dieser Situation? Und dann das annehmen für mich. Unterstellen, wir unterstellen uns Christus, unsere negativen Gedanken und unser Negatives, das wir erleben, ihm unterstellen. Und glauben, dass er uns den Frieden gibt. Gut, noch das Letzte. Etwas vom Wichtigsten, was ich auch finde, was wir erleben können in dem Garten, dass wir lernen können, kompromisslos zu sein. Und da habe ich gerade gestern wieder gemerkt, es ist auch schwierig. Wir haben auch einen Mitarbeiter, sage ich jetzt gerade so einfach frei. Er hat sich gefreut, dass er jetzt davon ein erstes Männerhochzeit. Und dann habe ich gedacht, das ist noch speziell. Und dann gefragt, ob er dann in diesen Kreisen unterwegs ist. Hat er gesagt, ja, er sei auch homosexuell. Und dann habe ich gemerkt, ich habe gar nichts gesagt. Und ich habe gedacht, okay, was soll ich jetzt sagen? Was sage ich jetzt? Er ist ein super cooler Typ. Und habe aber dann gedacht, okay, ich lasse es so stehen. Und spannend war, wir haben am Abend, ist das gestern gewesen? Ich weiß nicht mehr, haben wir noch davon gehabt, dass ja Jesus sein Eine und Alles ist, dass wir ihn lieben und dass wir die Menschen lieben. Das ist sein erstes und wichtigste Gebot. Und ich habe gerade gemerkt, okay, das wäre mein erstes Gebot. Ich muss nicht irgendwie jetzt etwas sagen gegen das, sondern hey, ich will wie sagen, Jesus, du bist der, den wir lieben wollen und das wollen wir auch vermitteln, andere Menschen tun Gott lieben, als erstes. Aber das heisst auch, ich muss überlegen, was herrscht in meinem Herz inne, wenn ich kompromisslos leben will. Wer sitzt bei mir auf meinem Lebensthron? Wer darf sagen, was soll richtig und wichtig sein in meinem Leben? Die Frage, die müssen wir uns immer wieder stellen. Und das ist, glaube ich, die Frage, die misst daran, ob wir Frieden haben in unserem Herz. Und dann ist mir noch so eine Geschichte in den Sinn gekommen, wegen dem, wer sitzt auf meinem Lebensthron? Wem sage ich Herr? Manchmal haben wir so Zweifel in allem, was wir machen. Jesus ist in geschlossene Räume hineingekommen, wo er auferstanden ist. Und er hat gesagt, Frieden sei mit euch, als er reingekommen ist, zu den Jüngern. Und dann war da der Thomas, der gezweifelt hat. Und dann hat er dürfen in die Wunde hineinlangen. Oder dann hat er schauen, ob das wirklich wahr ist, die Wunde. Ob es wirklich Jesus ist. Und Jesus hat ihm wie gezeigt, meine Wunden haben deine Wunde geheilt. Und deinen Zweifel darfst du bei mir abladen. Und dann sagt Thomas, mein Herr und mein Gott. Es ist wie, ich gebe mir mein Leben dir. Durch die Wunde von Jesus ist Frieden geworden. Und diesen Frieden dürfen wir nehmen, wenn uns von außen her unser Feind angreifen will. Es darf ein Ruhepol werden in uns hinein. Und wir dürfen gegen außen beeinflussen. Das glaube ich einfach, dass wir das dürfen und dass wir das können. Und ich möchte euch ermutigen, einander zu erzählen, Situationen, wo ihr das erlebt habt, dass der Friede von Gott in einer schwierigen Situation in euch hineingekommen ist und ihr es erlebt habt, dass es wahr geworden ist. Und sind Ermutiger. Lasst euch ermutigen und sind selber Ermutiger. Jesus ist der Friedenfürst und der Friede soll mit euch sein. Amen.